Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Kreisfahren. Wir schulden euch noch die Fahrernoten für den Grand Prix von Österreich am vergangenen Wochenende. Es gab ja wahrlich viel zu besprechen, viel Tohuwabohu, Kontakt zwischen Norris und Verstappen, heißes Duell der Alpine-Piloten, Haas im Glück, George Russell natürlich als Abstaumler. Wir haben die meisten Themen schon ausführlich hier behandelt in unseren Highlights, falls ihr die nicht gesehen habt. Gerne mal eine Folge zurückgucken. Wir verlinken es vielleicht auf YouTube hier auch, wenn ihr auf YouTube guckt. Ansonsten würde ich sagen, wir haben einiges an Noten zu vergeben heute, viel zu tun. Ich würde sagen, wir legen gleich los, Sebastian, oder?
Lass es uns eingehen.
Auf geht's.
Und wir kennen das Spiel, Dave, oder? Arbeiten uns durch von hinten nach vorne in der Konstrukteursweltmeisterschaft und fangen damit natürlich traditionell an mit dem Team, das die wenigsten Punkte hat. Und es gibt nur noch ein Team, das gar keine Punkte tatsächlich immer noch auf dem Konto hat. Und das ist Sauber. Das sind leider die einzigen. Für die lief es am Wochenende jetzt wirklich auch wieder mal sehr, sehr bescheiden. Valtteri Bottas ist im Sprint-Quali 18. geworden, im Qualifying 18. Im Sprint ist er 18. geworden, im Rennen dann immerhin 16. Guan Yu Zhou, sein Teamkollege, 20. im Sprint-Qualifying, 20. im Qualifying, 20. im Sprint und 17. im Rennen. Also auch da war das Rennen dann so ein leichter Silberstreif am Horizont. Was gibst du denn da für Noten ab, Dave?
Ja, ich fall gleich mit der Tür ins Haus. Valtteri Bottas kriegt von mir die üblichen mittelmäßigen 5 Punkte. Joe Guanyu, bisschen schlechter in meinen Augen. Er kriegt 3 Punkte von mir. Grundsätzlich, du hast es ja eigentlich das ganze Drama schon zusammengefasst, indem du die Platzierungen vorgelesen hast. Die beiden Kollegen waren eigentlich stets am Ende des Feldes unterwegs. Hier und da mal mit einem kleinen Lichtblick, aber es ging weder über die Strategie was, noch war das Tempo wirklich vorhanden. Joe Guanyu war dann noch in ein Scharmützel verwickelt im Grand Prix im Rennen mit Fernando Alonso. Wenn man im Grand Prix dann noch jeweils eine Position draufrechnet bei den beiden, Lando Norris ist ja ausgefallen als einziger, der wäre mit ziemlicher Sicherheit vor den beiden gelandet. Also
glaube ich auch.
Ähnliches Bild irgendwo zwischen den Plätzen 17, 18, 19, 20, so die letzten zwei Reihen. Da waren sie im Prinzip das ganze Wochenende unterwegs. Das ist schwach, das ist wenig, das gibt leider auch weiterhin 0 Punkte in der Konstrukteurswertung. Ich habe allerdings, und das kann man jetzt mal gerne dazu sagen, es ist sicherlich das Kalkül und keiner will absichtlich hinten landen, aber es könnte immerhin einen Vorteil haben. Es ist ja im aktuellen Reglement so, seit dem Budget Cap gibt es ja nicht nur vorgeschriebene...
Weißt du, was jetzt kommt?
Worauf ich hinaus will. Es gibt nicht nur ein vorgeschriebenes Budget, das man nicht überschreiten darf. Es ist auch so, dass die Zeiten, die Mannschaften beim Testen verbringen dürfen, beziehungsweise mit CFD, also computergestützter Aerodynamik-Simulation, die Zeiten sind gekoppelt an die Platzierung in der Konstrukteurswertung. Sprich, der Sieger, der Konstrukteursweltmeister, hat die wenigste Zeit zur Verfügung, darf die wenigsten Stunden im Windkanal und eben mit der Computersimulation nutzen. Das ist gestaffelt bis zum Ende hin und auf Platz 10. Der dann am Ende die rote Laterne inne hat, der hat die meiste Zeit, um eben zu ermöglichen, dass die schlechteren Teams eben aufholen können. Das ist so mein einziger Hoffnungsschimmer, den ich für Sauber habe, damit es dann ab dem kommenden Jahr stetig bergauf geht. Und ich glaube, es wird ihnen Hoffnung machen, dass die McLaren-Mannschaft genau dieses Phänomen sehr gut genutzt hat. Wir erinnern uns, die waren da wirklich miserabel unterwegs, waren dann noch relativ weit hinten, hatten dann entsprechend viel Windkanalzeit und viel Simulationszeit zur Verfügung, haben diese bestens genutzt und haben dann letztes Jahr, wirklich mit heftigen Upgrades auf sie aufmerksam gemacht und sich mehr oder weniger an die Spitze katapultiert. Zur Spitze kommen wir aber am Ende dieser Episode. Kommen wir zurück zu Sauber. Valtteri Bottas von mir 5 Punkte, Joe Guanyu von mir 3 Punkte. Und wie viel gibt's von dir für die beiden?
Ich bin ein bisschen gnädiger als du. Ich bin bei beiden bei 5 Punkten tatsächlich. Und die Begründung kann ich natürlich auch bringen. Also sie waren ja beide eigentlich, wenn man es genau nimmt, nicht so wahnsinnig weit auseinander. Und Joe halte ich zugute, ist zwar einen Platz hinter Bottas ins Ziel gekommen im Rennen. Ja, auch, und wie gesagt, davor war er ständig auf Platz 20 rumgegurkt. Aber das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass er von Fernando Alonso da angeschubst wurde. Dafür hat Alonso, da werden wir später darauf eingehen, auch noch eine Strafe bekommen, zu Recht auch. Und Joe hat gesagt, man hat ein paar Setup-Änderungen vorgenommen vor dem Rennen. Er ist ja aus der Boxengasse gestartet und hat gesagt, also ja, wie auch Bottas, Tempo sowohl auf eine Runde als auch im Rennen, das ist hinter der Konkurrenz. Okay, da braucht es jetzt keine Aussage von dem, das wissen wir auch so. Joe hat gesagt, eigentlich hatten sie ein paar Dinge gemacht, um am Sonntag dann besser abzuschneiden. Was sehr effektiv, haben wir auch in dem Ergebnis dann gesehen, dass das funktioniert hat. Es scheint so, als ob man grundsätzlich weiß, woran es liegt. Das Reifenmanagement ist vor allem so ein Ding, mit dem sauber zu kämpfen hat. Überhitzung auf beiden Achsen war ein großes Thema. Das haben sie jetzt besser im Griff, als es im Sprint war. Und Valtteri Bottas sagt zumindest, dass das Streckenlayout von Silverstone, was ja jetzt eigentlich schon direkt bevorsteht, den beiden eigentlich und dem Team natürlich entgegenkommen sollte. Also beide Fahrer sagen, es muss noch harte Arbeit geleistet werden, das wissen wir auch. Ich finde, im Rahmen dessen haben sie es noch ganz okay hinbekommen, zumindest im Rennen, und deswegen 2x5 Punkte für die beiden. Muss ich auch sagen, sehr sympathischen Dudes. Wenn ihr mal wirklich Spaß haben wollt auf Instagram, dann folgt dem Kanal von Sauber. Dave und ich schicken uns da öfters mal deren Posts, die sind wirklich, also bestes Entertainment, kann ich nur sagen. Schaut selber.
Ja, Social Media Weltmeister sind sie schon.
Das auf jeden Fall.
Das steht fest. Ja.
Also in Social, wer auch immer bei denen in der Social Media Abteilung das Sagen hat, dieser Mann oder diese Frau sollte auf jeden Fall dort gehalten werden. Also Gold wert, ja.
Unbedingt.
So, wir springen zu Williams. Die haben immerhin schon mal 2 Punkte in der Weltmeisterschaft. Und Alex Albon, der ist ja auch nicht so wirklich großartig jetzt momentan unterwegs. Der hat ja auch öfters mal um Punkte gekämpft. Da ist Williams momentan weiter von entfernt. Albon im Sprint-Qualifying 19., im Qualifying 16., im Sprint 17., im Rennen 15. Also auch da sah es im Rennen eigentlich deutlich besser aus als in allen Sessions davor. Sargeant 15. im Sprint-Qualifying, 19. im Qualifying, 16. im Sprint und 19. im Rennen. Also da ging es wirklich so ein bisschen auf und ab für den Amerikaner, der wahrscheinlich auch seine letzte Saison jetzt in der Formel 1 vor sich hat noch. Das sollte er genießen. So schlecht war es gar nicht, Dave. Was hast du den beiden denn gegeben an Punkten?
So schlecht war es gar nicht, aber auch nicht wirklich gut. Ich mache es ganz einfach. Die beiden kriegen von mir jeweils 5 Punkte tatsächlich. Aus unterschiedlichen Gründen, aber ja, war keine Riesenleistung. Das Auto macht es ihnen aber auch wirklich nicht einfach. Für Alex Albon lief es dann am Sonntag im Rennen ein bisschen besser. Da kam er wenigstens halbwegs auf Tempo und konnte so ein bisschen mitfahren im hinteren Mittelfeld. Also er war jetzt nicht unbedingt in Gefahr, da wirklich um die rote Laterne kämpfen zu müssen. Long Sargeant hingegen, für den lief es im Rennen nicht so gut. Der hat sich gleich in der ersten Runde sein Auto beschädigt, musste dann noch früh an die Box, einen Frontflügel wechseln. Und ja, dann war das Rennen eigentlich vorgezeichnet. Aber Sprint Qualifying hat der gute Long Sargeant Alex Albon aus eigener Kraft geschlagen. Da war ich einigermaßen überrascht. Ja. Er hat es dort auch ins Q2 geschafft, wenn mich nicht alles täuscht. Platz 15 müsste er hinhauen, oder?
Nee, ja. Quatsch. Ja, doch. 16, 17, 18, 20 ja, sind Q3. Ja. Also erstens
Q2
gekommen, ja.
Ja, also das war auf jeden Fall ein Lichtblick. Das hat er ganz gut gemacht. Aber ja, Zählbares war für beide auf jeden Fall nicht drin. Deshalb, ich denke, in Anbetracht der Umstände, ja, eine okaye Leistung, Mittelmaß, etwas grau und langweilig. Auch da kann man hoffen, dass in Silverstone ein bisschen mehr entgegenkommt. Aber schwer zu beurteilen, der Williams ist nicht mehr so das windschlüpfrigste Auto, wie er das in der Vergangenheit war. Da wäre jetzt Silverstone eine ganz gute Strecke, um das ein bisschen unter Beweis zu stellen. Lass mal uns überraschen. Für Österreich, Alex Albon 5 Punkte, Long Sargeant 5 Punkte von mir. Wie schaut es bei dir aus?
Ja, fast genauso. Du hast vieles schon gesagt, weil was ich auch alles unterschreibe. Ich gebe Albon aber 4 und Sargeant 5. Einen Aspekt hast du ja schon genannt. Sprint Qualifying hat Sargeant aus eigener Kraft Albon geschlagen. Das ist wirklich bemerkenswert. 15 als Platz ist auch wirklich nicht so schlecht. Also mit dem Williams in Q2 zu kommen, ist jetzt nicht selbstverständlich. Ja. Das hat, muss man auch fairerweise sagen, Albon am ganzen Wochenende nicht geschafft. Ja, und Elben muss man dann auch ja ankreiden, dass er ja seine Boxenstrafe bekommen hatte. Das ist,
stimmt.
Genau, und deswegen kriegt er auch einen Punkt weniger. Insgesamt kann man sagen, dass das Underperformen von Williams ja irgendwo jetzt die aktuelle Normalität zumindest ist. Alex Albon hat natürlich auch selber, hätte er besser fahren können. Er hat gesagt, Platz 12 oder 13 waren heute möglich, hat er nach dem Rennen gemeint. Hat auch gesagt, in Boxenstops hat er viel Zeit verloren, entweder weil er mit Autos kämpfen musste und dann direkt in die Box gefahren ist oder halt in schmutziger Luft unterwegs war. Und er war auch ein bisschen überrascht, hat er dann zugegeben, dass die Leistung so sehr unter dem war, was er eigentlich erwartet hatte für Österreich. Also ja, und Logan Sargeant, muss man sagen, hat auch ein bisschen zu kämpfen gehabt. Der hatte ja ein Frontflügelproblem. Frontflügel ist in der ersten Runde beschädigt worden. Und er hat gemeint, er hat ab da schon nach Runde 1 auf Safety Car gehofft, dass nie gekommen ist. Also da ist natürlich auch nicht so viel gegangen, was auch dann reingespielt hat, dass er eben 19. war. Ich kann mich auch erinnern, ich habe mich am Anfang, ich habe es nicht gleich mitbekommen, gesehen, dass Sargeant plötzlich ganz weit hinten war. Ich dachte, ja, Sargeant, der hat halt jetzt wieder irgendeinen Rabatz gemacht. Aber nein, er hat da jetzt natürlich einen Schaden gehabt und ist dann deswegen relativ stark zurückgefallen. Aber das soll es jetzt sein von Williams, und wir springen weiter nach oben, und zwar zu Alpine. Die haben immer schon 9 Zähler, immerhin auf dem Tacho in der Weltmeisterschaft. Gasly und Ocon. Gasly ist Sprint-Qualifying 9., Qualifying 13., Sprint 12., Rennen 10., also ist mehr oder weniger stetig nach oben gegangen fast. Und sein Teamkollege Esteban Ocon, Sprint-Qualifying 8., Qualifying 10., Sprint 11., Rennen 12., die beiden sind unzertrennlich, aber nicht unzertrennliche Freunde. Das hat das Rennen vor allem gezeigt. Dave, was gibst du den beiden denn für Punkte?
Ja, die beiden, die sind immer ähnlich unterwegs, du hast es gerade gesagt. Entsprechend kriegen sie auch wieder die gleiche Wertung von mir, und zwar beide 7 Punkte diesmal. Es gibt übrigens im Englischen einen wunderschönen Begriff dafür, wenn es ein Pärchen gibt, die sich in irgendeiner Form gleichen. Sagt Martin Brundle immer ganz gerne in der Formel-1-Übertragung. Nennt sich Even Stevens.
Even Stevens, sehr cool, ja.
Ja, immer sehr ausbalanciert, ja, Even.
Sehr gut.
Even Stevens, das rollt richtig schön von der Zunge.
Geht
wunderbar. Könnt ihr euch mal merken, könnt ihr euren Englischlehrer mal beeindrucken oder wen auch immer. Alpine hat insgesamt übrigens einen Platz verloren in der Konstrukteurswertung. Alpine hat ja nur einen Punkt geholt durch den 10. Platz von Pierre Gasly. Ja. Haas hat richtig, richtig dick Punkte geholt. Dazu kommen wir gleich. Die sind jetzt entsprechend 7. Alpine wieder auf den 8. Platz zurückgefallen. Aber ja, der Kampf ist noch lange nicht vorbei. Wir haben es noch nicht mal Halbzeit in der Saison. Und ja, da geht noch einiges. Aber ja, warum kriegen Pierre Gasly und Esteban Ocon ihre 7 Punkte von mir jeweils? War ein bisschen durchwachsen das Wochenende insgesamt, ja. Aber als es drauf ankam, waren eigentlich beide mehr oder weniger zur Stelle, beide immer im Dunstkreis der Punkte unterwegs. Am Ende hatte Pierre Gasly im Grand Prix das Glück auf seiner Seite und das bessere Ende für sich. Rang 10, ein Punkt, ist völlig in Ordnung. Esteban Ocon war dafür am Samstag besser unterwegs im Sprint-Qualifying, aber da gibt es halt nur für die ersten 8 Punkte. Er ist dann mit Rang 10, Rang 11 war. 11. im Sprint, hätte so oder so nicht gereicht. War aber im Sprint ein bisschen besser unterwegs als Gasly. Gasly dafür im Grand Prix besser als Ocon. Even Stevens all the way, wie gesagt. Und eigentlich hätte es einen Pluspunkt geben müssen. Vielleicht gibst du den beiden einen Pluspunkt. Sie haben sich ja sehr sehenswert und fair duelliert im Grand Prix. Also über mehrere Runden hinweg. Das hat richtig Spaß gemacht zuzusehen. Einige Runden später haben es dann zwei andere Piloten anders demonstriert, wie man es vielleicht nicht machen sollte. Aber da haben wir uns ja schon genug den Mund zerrissen darüber. 7 Punkte von mir für das Alpine-Duo. Wie schaut es bei dir aus? Wie viel gibst du
ihm? Ja, ich auch da unterschreibe ich, als du gesagt hast, gebe aber beiden einen Punkt mehr. Und zwar ganz genau deswegen, weil sie so viel zum Entertainment beigetragen hatten und auch gezeigt haben, dass man sich wirklich nicht mögen muss, um faire Action größtenteils zu machen. Es war auch super hart. Und kurzer Gruß an alle lieben Kommentatoren, die bei uns am letzten Video, wo wir das Verstappen-Norris den Kampf analysiert haben. Viele haben ja gemeint, alle heulen rum, Norris heult rum, Verstappen wird irgendwie nicht vorgeworfen, dass er rumheult anscheinend. Auch wir, aber ich muss sagen, also es heißt immer, viele haben gesagt, alle beschweren sich immer, es gibt kein Racing. Wenn es ein Racing gibt, dann beschwert ihr euch auch wieder. Also jetzt nicht nur an uns, sondern generell an die Leute da draußen. Also ich will nur eine Sache sagen. Wenn es so ist wie bei Alpine, habe ich auch kein Problem damit. Wir kommen dann gleich noch zu den beiden Streithänden später. Also wie gesagt, 2x8 Punkte für die beiden Alpinfahrer von mir und auch noch ein, zwei kurze Sätze dazu. Esteban Ocon hat ein bisschen besseres Start gehabt. Pierre Gasly ist zurückgefallen, hat hinten raus dann gar nicht mehr so viel Unterschiede gemacht, denn Esteban Ocon musste dann zum Beispiel den lieben Nico Hülkenberg dann gleich wieder ziehen lassen. Der hat sich seine Position schnell wieder zurückgeholt und Pierre Gasly konnte dann ja am Ende noch ganz gut recovern und dann haben sie sich ja wieder getroffen auf der Strecke. Insgesamt muss man sagen, auch wenn es jetzt kein besonders grandioser Grand Prix war, immerhin hat Pierre Gasly einen Punkt geholt und das war tatsächlich, und das hätte ich fast jetzt ins, im Kreisfragen mitgenommen, das wäre sein 400. Karrierepunkt. Und er hat jetzt 4 Punkte Finishes in Folge. Das ist also auch ein großer ein großer Erfolg für Alpine insgesamt auch, denn die sind ja katastrophal in die Saison gestartet und jetzt sind sie regelmäßige Punktelieferanten für sich selber. Also es geht aufwärts in Frankreich und wir springen jetzt aber aus Frankreich nach Amerika zum Haas-Team. Die sind satte 10 Punkte inzwischen vor Alpine. Die haben nämlich auch einen riesen Sprung gemacht in der Entwicklung. Vielleicht liegt es am neuen Teamchef, man weiß es nicht. Nico Hülkenberg auf jeden Fall. Sprint-Qualifying lief noch ziemlich bescheiden. 17. im Qualifying, dann 9. also in Q3 gekommen im Sprintrennen. Dementsprechend war er auch nicht so schnell vorne unterwegs. 19. aber im Rennen selber 6. Also Wahnsinn, hat natürlich auch profitiert von dem einen oder anderen, der vorne Rabatz gemacht hat. Kevin Magnussen, Sprint-Qualifying 11. Qualifying 12. Sprint 9. Rennen 8. Also der war in beiden Rennen wirklich vorne dabei. Sprint gibt es ja erst ab Platz 8 Punkte. Also da ist er ganz knapp nicht in die Punkte gekommen. Dave, was sagst du?
Even Stevens schon wieder. Auch den beiden Haas-Piloten gebe ich die gleiche Werte. Und diesmal sind es aber 8 Punkte. Aus unterschiedlichen Gründen erneut, ja, ganz klar. Nico Hülkenberg hatte mehr Licht und Schatten an diesem Wochenende. Ja, er war im Sprint, also sowohl Qualifying als auch im Sprintrennen, nicht gut unterwegs, da sah es überhaupt nicht gut aus, ehrlich gesagt. Du hast es ja schon gesagt, Sprint Qualifying Platz 17, im Sprint selbst dann nur Rang 19, auch mit Scharmützeln und allem drum und dran. Da lief es gar nicht für ihn, dafür hatte er dann die größeren Highlights als Kevin Magnussen. Ja, ja. 9. Platz im Qualifying, wieder im Q3 gelandet, super, super Leistung und der 6. Platz im Rennen. Ganz, ganz großes Tennis auf jeden Fall. Sehr viele wertvolle Punkte. Und wie er sich diesen 6. Platz geholt hat, gegen wen, das hat mir am allermeisten imponiert. Er ist, ich weiß, ob du das mitbekommen hast, tatsächlich in der letzten Runde noch, hat er Sergio Perez im zwar weit wunden, aber immer noch sicher schnelleren Red Bull bewusst passieren lassen, damit er nach Kurve 3 das DRS nutzen kann, um ihn dann in Kurve 4 rein wieder zu überholen. Super riskantes Manöver, aber er hat es durchgezogen und ab Kurve 4 gibt es faktisch eigentlich keine Überholmöglichkeit mehr. Das hat er gewusst, ja. Wäre er vor Kurve 3 vorne geblieben, hätte ihn Perez 100 pro in Kurve 4 reinkassiert und dann hätte er noch einen Platz verloren.
IQ-Level also, 200, ja. Also
wirklich, wirklich Pro-Gamer-Move hier von Hulk. Großes Tennis, aber trotzdem, ja, für mehr als 8 Punkte reicht es dann nicht. Dafür war der Samstag zu schwach. Kevin Magnussen hingegen war sehr konstant unterwegs, war am Samstag im Sprint schon in der Nähe der Punkte, ja, hat sich deutlich besser qualifiziert im Sprint Qualifying als Hulk, muss man auch neidlos anerkennen natürlich. Und im Grand Prix dann selbst 8. Platz und auch sehr wertvolle Punkte fürs Team, war gar nicht so weit weg von seinem Teamkollegen, also ganz, ganz, ganz große Leistung der beiden Piloten. Honoriere ich mit sehr guten 8 Punkten. Ja, ich toleriere also, das natürlich sowieso, ja. Gute Leistung toleriere ich immer.
Ich toleriere auch deine Meinung. Ja, ich toleriere deine Meinung. Gebe aber beiden tatsächlich einen Punkt mehr. Und zwar einfach, weil Haas auch als Team wirklich super aufgetreten ist an dem Wochenende. Das hat auch Hayao Komatsu gesagt, der Teamchef, der hat auch nochmal betont, dass wirklich Boxenstops, Strategie hat alles gepasst. Was ich ganz lustig fand, die hatten ja dann, als Hülkenberg vor Magnussen direkt im Rennen war, es war so ungefähr, glaube ich, nach dem ersten Boxenstopp, bilde ich mir ein, hatten sie dann zu Magnussen gesagt, weißt du was, manage mal deine Reifen, wir sollten die Reifen schonen. Ja, und Hülkenberg hat das auch gemacht. Man hat dann auch später gemerkt, dass sich das auch ausgezahlt hat für ihn. Magnussen hat dann nach kurzer Denkpause dann gesagt, fuck that, so, ja, ist mir wurscht, ja, also ich will fighten, so kennen wir ihn auch. Danish Dynamite, par excellence, also selten hat es besser gepasst. Ja, hat auch zu den Highlights beigetragen, also man kann ihn schon sehr mögen, den Kevin Magnussen. Und Hülkenberg, du hast schon alles gesagt, also dieser Move, der hat er auch nach dem Rennen dann zugegeben, das ist mir nicht klar gewesen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es einem klar gewesen wäre, ohne dass er es gesagt hätte, aber er hat es dann auch gesagt, er hat da Perez vorbeigelassen, um sich das DRS zu holen, und das musst du dich auch erstmal trauen. Ich meine, klar, er hat gewusst, er ist deutlich schneller, das DRS ist super mächtig dort, war ganz schlau, und das macht natürlich jemanden wirklich auch aus mit so einer Erfahrung und der Klasse wie dem Hulk, der dann einfach cool bleibt und einfach die richtigen Dinge macht. Das ist Alonso-Niveau, würde ich sagen, der würde sowas auch machen, mit allen Wassern gewaschen. Ich freue mich und hoffe, dass Hulk nächstes Jahr dann ab nächstem Jahr bei Sauber und später dann Audi ab 26 dann ein Auto hat, mit dem es dann so richtig abgeht. Und so richtig ab.
Ganz kurz.
Ja.
Ganz kurz, sorry, bevor du jetzt überleitest. Ja. Ich habe genau den richtigen Zeitpunkt abgepasst.
Ja, los.
Zu Haas noch. Die sind jetzt bisher in der Saison ohne großartige Updates übrigens ausgekommen. Das ist vielleicht auch noch erwähnenswert. Also hier und da mal kleine Retuschen oder hier mal ein spezieller Flügel oder so für eine Strecke. Aber das große Upgrade kommt jetzt in Silverstone. Und ich denke, wenn das einigermaßen einschlägt, sehen wir die beiden vielleicht öfter in den Top Ten. Also kann ich mir gut vorstellen.
Ja.
Toi, 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 wir drücken in die Daumen. Und ich würde mir Kevin Magnussen mit seinem Kampfgeist und seiner Einstellung und Attitüde doch vielleicht auch in einem richtig guten Auto wünschen und den mal gegen Verstappen fahren sehen, so ein paar Rennen lang.
Oh ja.
Ich glaube, das wäre wirklich Popcorn-Kino, oder?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und, ich meine, sagen wir mal so, wenn denen unerwarteterweise so ein Ruf gelingt, wie jetzt zum Beispiel Aston Martin von 22 auf 23 am Anfang
der Saison,
also so wahnsinnig weit ist je nach Rennen Haas jetzt gar nicht mehr von der Spitze weg. Ne? Also wenn die ein richtig krasses Update bringen, manchmal hat man ja Glück. Das Budget-Cap sorgt dafür, dass man da auch nicht mehr so die absoluten unmöglichen Distanzen hat, auch vom Geld her zu den Top-Teams. Also ich bin sehr gespannt. Aber dann machen wir mal weiter. Wir sind gleich bei Halbzeit angelangt. Wir sind bei den Racing Bulls. Die schließen sozusagen jetzt die untere Hälfte des Felds ab. Die sind schon bei 30 Punkten. Und da ist das Duo Daniel Ricciardo und Yuki Tsunoda. Daniel Ricciardo, Sprint-Qualifying 16. und Qualifying 11. Sprint 14. und Rennen 9. Es lief ziemlich gut für den Australier. Und Yuki Tsunoda, Sprint Qualifying 14. Qualifying 14. Sprint 13. Rennen 14. Also der hat es durchgezogen. Also sehr konsistent gefahren. Was sagst du?
Ja, ich gebe den beiden folgende Punktzahlen. Danny Rick kriegt von mir 7 Punkte für das Wochenende in Österreich. Yuki Tsunoda kriegt 5 Punkte. Die Geschichte und die Begründung für diese Punkte hast du eigentlich auch gerade schon mehr oder weniger vorgelesen. Daniel Ricciardo hat sich vom Sprint Qualifying bis zum Grand Prix konsequent gesteigert. Ja? Die Rangfolge seiner Platzierungen ist 16, 14, 11, 9. So, bei Yuki Tsunoda ist Stagnation angesagt. Der war dreimal 14. und einmal im Sprint dann 13. Für ihn ging es nicht so wirklich voran im Laufe des Wochenendes. Für Daniel Ricciardo schon. Und Daniel Ricciardo hat super wichtige, wertvolle Punkte geholt. Das verdient auf jeden Fall ein Extralob, finde ich. Ist nicht selbstverständlich, dieser Minardi, wie wir ihn ja nennen, geht nicht so wirklich gut. Wurde ja auch umfangreich umgebaut, da gab es schon ein großes Upgrade vor einigen Rennen, aber irgendwie zündet das noch nicht so richtig, das passt immer noch nicht so ganz zusammen. Ich glaube, die sind noch damit beschäftigt, das zu verstehen. Vielleicht gibt es auch Korrelationsprobleme zwischen dem Windkanal und der Rennstrecke, das ist auch kein seltenes Phänomen. Müssen wir mal abwarten, wie es weiterläuft. Aber im Moment tun sich beide schwer, Punkte zu holen. Umso wichtiger, dass Daniel Ricciardo welche geholt hat. Das wird belohnt. 7 Punkte von mir, 5 für Yuki Tsunoda. Und ich glaube, du siehst es diesmal ganz ähnlich,
oder? Ich sehe es tatsächlich genauso. Also ich unterschreibe alles, was du gesagt hast. Ich gebe den beiden auch Daniel Ricciardo 7 Punkte, Tsunoda 5 Punkte. Daniel Ricciardo wirklich mit einem sehr guten Wochenende. Yuki Tsunoda war solide, war jetzt nicht schlecht, war jetzt nicht top, also sagen wir mal so unauffällig. Was ich ganz nett fand, ist, dass Yuki Tsunoda danach auch gesagt hat, er wirklich, der noch ist die Pace nicht da, ja, also es ist weiterhin Problem, dass sie das Update nicht so ganz verstehen, aber Danny Rick hat es besser gemacht und deswegen ist es ein positives Fazit insgesamt fürs Wochenende. Er hat da auch implizit so ein bisschen zugegeben, dass er es hätte besser machen können. Und Lauro Mekkis, der Teamchef, der hat auch gesagt, also sie haben vor allem dann die freien Trainingseinheiten dazu genutzt, halt natürlich auch mehr Daten zu sammeln, vor allem um die Updates besser zu verstehen. Also da hat man sich dann sozusagen ein bisschen mehr darauf konzentriert, als dann wirklich Vollgas nur zu versuchen, irgendwie jetzt auf Teufel komm raus, alles auf Speed zu trimmen. Und mal schauen. Also was er natürlich auch gesagt hatte, Laurent Mekkis, dass so ein Sprintwochenende dafür nicht ideal ist. Wir wissen ja, da gibt es nicht viel Training. Also er hat ja auch gesagt, also man hat auch den Sprint fürs Datensammeln genutzt. Erklärt auch so ein bisschen vielleicht die noch etwas verhaltenere Performance im Sprint von Daniel Ricciardo. Für den ging es ja dann doch eine ganze Ecke weiter vor, im Qualifying, im Rennen, als im Sprint und im Sprint-Qualifying. Also man darf gespannt sein. Da scheint man jetzt das Update immer besser zu verstehen. Silverstone steht ja kurz vor der Tür und da bin ich wirklich gespannt, was die Racing Bulls zu leisten imstande sind. So, und jetzt, mein lieber Dave, ist es wieder Zeit. Auch du kannst jetzt mit mir gleichziehen in unserem wunderbar beliebten Ja, Dave, sag mal an, was ist der Punktestand? Und du bist mir auf den Fersen. So viel ist klar.
Ich bin dir total auf den Fersen, ja. Nachdem ich eine Zeit lang abgeschlagen, ganzes Stück hinter dir lag, es steht 6-5 im Moment für dich. Du hast bereits 6 Fragen in dieser Saison richtig beantwortet. Ich mittlerweile doch auch stattliche 5. Falls du mir die erste Frage heute stellen möchtest, könnte ich gleich ziehen. Wenn wir es umgekehrt machen, könntest du davon ziehen.
Ah, ich mache heute Max Verstappen. Ich lass dich so weit von mir entfernt wie möglich. Und wenn du versuchst ranzukommen, dann mache ich ein ganz unerwartetes Manöver. Und das ist jetzt auch meine erste Frage. Die hat nämlich mit Max Verstappen zu tun, mein lieber Dave.
Okay.
Und sie ist unglaublich banal, aber jetzt bin ich wirklich mal gespannt. Also du bist vielleicht enttäuscht, du bist vielleicht
100-Euro-Frage für
positiv überrascht, ja, wer weiß es. Also Max Verstappen hat einen zweiten Vornamen. Was ist der zweite Vorname von Max Verstappen?
Alter Schwede, ich habe keinen blassen Schimmer, Mann. Ich habe keinen blassen Schimmer. Bis gerade eben wusste niemand, dass er einen zweiten Namen hat.
Ich auch nicht. Also ich weiß es natürlich jetzt, aber ich hab im Kreis Fragen gesucht und dann ist es mir aufgefallen, dachte ich mir, komm, das ist zu gut, als dass man das weiß, wissen wahrscheinlich die wenigsten. Und liebe Zuschauer, ihr dürft mitraten und die Regel ist ja, unterhalten wir uns eisern dran, Dave und ich, wir schauen nicht auf Wikipedia nach. So viel ist klar.
Hände weg. Ja. Nee, ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, aber deswegen kann ich ja aus Quatsch irgendwas sagen. Ich finde, er ist in Österreich wirklich wie so ein Otto gefahren, deswegen sage ich jetzt einfach, der zweite Name ist Otto,
das,
oder?
Das wäre wahnsinnig lustig, ist aber nicht so,
bist
leider.
Bist so ein Otto geworden.
Tut mir leid. Er heißt
wie heißt er denn?
Emilian. Max Emilian,
Emilian
Verstappen.
Meine Güte, das habe ich noch nie gehört.
Max Emilian Verstappen, ja.
Na gut. Ja. Ja, das seht ihr mal, ihr habt alle was gelernt. Wer es von euch gewusst hat, bitte unbedingt melden, ja, das gibt, glaube ich, einen Sonderpreis. Ja. Wir haben ja, Sebastian, hältst du mal hier rein, wenn ihr auf YouTube guckt, wir haben diese wunderschönen Tassen, die können wir, dürfen wir nicht verkaufen, wollen wir auch nicht verkaufen, aber ich habe noch ein, zwei hier rumstehen. Wenn das jemand von euch ehrlich gewusst hat, meldet euch, kommentiert mal auf YouTube oder so, vielleicht lässt sich da was machen.
Sehr gut, sehr gut. Übrigens, Jos Verstappen, jetzt einfach nur mal, damit das auch durch ist, das Jos steht für Johannes und der zweite Vorname von Jos Verstappen ist tatsächlich Franziskus. Also die haben sehr klangvolle zweite Vornamen, die
das Verstappens. Das wird ja immer besser.
Ja. Johannes Franziskus, der hätte auch Priester werden können. Ja. Also Bierbrauer wahrscheinlich oder ein Adelsgeschlecht gründen, ich weiß es nicht. Also so viel dazu.
Oi. Vom Priester ist er im echten Leben mal weit genug entfernt, auf jeden Fall. Na gut, kein Punkt für mich diesmal. Es steht nach wie vor 6-5. Du kannst jetzt davonziehen. Du kannst jetzt wirklich den Verstappen machen. Schauen wir mal, ob es dir gelingt. Meine Frage ist tatsächlich auch banal und ich behaupte, sie ist relativ einfach diesmal. Denke, du kannst es dir herleiten.
Ich habe schon oft versagt bei einzelnen Fragen, aber schauen wir mal.
Ja, naja, ich glaube, das kriegst du hin. Nach 11 Grand Prix in diesem Jahr Haben wir auf jeden Fall mehr Sieger als im letzten Jahr. Letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt nach 11 Grand Prix hatten wir ganze 2 Sieger. Ich denke, die wüsstest du im Zweifelsfall sogar auswendig. Aber meine Frage lautet, wie viele verschiedene Sieger haben wir denn in der Saison 2024 bisher erlebt in 11 Saisonrennen?
Also wir haben Norris, wir haben Verstappen, wir haben Russell und ich glaube, dass ein Ferrari-Fahrer auch gewonnen hat. Aber ich weiß gerade nicht, wer es war, muss ich zu meiner Schande gestehen. Müsste man eigentlich ganz, ganz einfach wissen. Aber das fragst du mich ja nicht, deswegen sage ich 4. Und ich hoffe, dass ich jetzt da nicht falsch liege und am Ende doch kein Ferrari gewonnen hat oder am Ende beide, aber ich sage 4.
Ja, du liegst leider falsch. Oh. Es haben tatsächlich beide Ferrari-Piloten gewonnen.
5 Fahrer, ja.
Wow. Carlos Sainz in Melbourne. Und Charles Leclerc, der
in Monaco, ja,
sagen
ja,
wurde, der Heimsieg.
Stimmt, hätte ich mal ein bisschen länger nachgedacht, wäre ich durchgegangen.
Ja.
Da war ich wieder zu vorstellen. Meine alte Kinderkrankheit. Ich habe auch bei im Kreisfragen letztes Jahr, in der letzten Saison, sehr viele Punkte liegen lassen. Genau deswegen, weil ich zu schnell geantwortet habe. Das muss ich mir jetzt mal hinter die Ohren schreiben.
Ja, also ich denke, das hättest du dir herleiten können.
Das hätte
können,
ich mir aber wirklich herleiten können, ja.
In diesem Fall muss ich hart sein, die Frage war eigentlich relativ simpel. Ja,
so wie meine.
Ja, Freunde der Sonne, so kann es gehen.
Und meine war gemeiner.
Beide komplett versagt, keine Punkte heute bei im Kreisfragen. Ihr habt sicher besser mitgeraten, ihr hättet es wahrscheinlich gewusst oder hättet es euch herleiten können. Ja, manchmal versagt auch einfach unser Hirn. Kann man nichts machen. Lass uns da lieber direkt mal weiter gehen und lass uns mal lieber die Fehler der anderen beurteilen
so
und bewerten,
aus.
Oder?
Nicht unsere eigenen. Und wir sind angekommen bei Aston Martin. Die kleben mehr oder weniger ja eisern und fest an ihrem 5. Platz in der Konstrukteursweltmeisterschaft. 58 Punkte und momentan sieht es aber auch nicht so aus, als ob es nach vorne geht. Eher vielleicht tendenziell nach hinten. Die Racing Bulls, wenn sie so weitermachen, oder auch Haas können vielleicht mittelfristig aufholen. Aber Fernando Alonso, der ist im Sprint-Qualifying 13. geworden, im Qualifying 15. im Sprint 15. im Rennen 18. Da lief gar nichts zusammen für den Spanier. Lance Stroll, vielleicht gerade so ein bisschen beflügelt von der Vertragsverlängerung, der ist im Sprint-Qualifying 12., im Qualifying nur 17., im Sprint-Rennen 10. und im Rennen 13. geworden. Also eigentlich durch die Bank ja, fast komplett besser aus dem Qualifying selber als Alonso. Und jetzt bin ich ja derjenige, der als erstes die Punkte vergibt. Und ich muss sagen,
so ist
Alonso ist, ja, so ein bisschen steht er neben sich seit ein paar Rennen. Anscheinend ist auch der aktuelle Aston Martin wirklich überhaupt nicht das Auto, das er irgendwie braucht, aber dass er so stark hinter Stroll auch irgendwie, na was heißt stark, aber er ist schon oft jetzt mal hinter Stroll auch immer mal wieder, beziehungsweise Stroll ist ja nah an ihm dran, ist jetzt nicht so wahnsinnig gewöhnlich für ihn. Baut er da jetzt wirklich ab? Er ist ja schon eine ganze Ecke über 40 jetzt. Oder ist Stroll gerade irgendwie dabei, deutlich besser zu werden? Man weiß es nicht so genau. Wird spannend zu sein, zu beobachten. Aber jetzt 3 Punkte gebe ich nur für Alonso, 6 Punkte für Lance Stroll. Was sagst du denn dazu?
Ja, bei Fernando Alonso, ich sag dir auch gleich erstmal, wie viele Punkte ich gegeben habe. Ich bin bisschen gnädiger und ein bisschen strenger als du. Dem Fernando Alonso gebe ich 4 Punkte für dieses Wochenende, also einen mehr. Bei Lance Stroll bin ich ein bisschen strenger, der kriegt von mir 5 Punkte. So sieht das aus. Bei Fernando Alonso ist das Phänomen ein ähnliches wie bei Yuki Tsunoda und bei Sergio Perez. Seit der Vertragsverlängerung geht irgendwie nichts mehr voran. Das ist ganz, ganz merkwürdig dieses Jahr. An diesen 3 Piloten kann man das auf jeden Fall mal festmachen. Ganz spannend. Keine Ahnung, was wirklich los ist. Im Großen und Ganzen war Aston Martin das achte Team, das drittschlechteste, so rum. Im Prinzip waren hinter ihnen nur Williams und Sauber an diesem Wochenende. So im Großen und Ganzen, was die Pace angeht natürlich, was die Einzelplatzierungen angeht, ja, ging es hier und da mal ein bisschen besser, aber nicht so wirklich. Sie waren komplett weg von den Punkten. Zu keinem Zeitpunkt sah es irgendwie so aus, als hätte ein Aston Martin Punkte holen können. Und in den vergangenen Rennen, das macht mir am meisten Sorgen, war jeweils ein anderes Team deutlich besser als sie. Normalerweise hat Aston Martin so den 5. Platz mehr oder weniger gebucht für sich. Ja, vorne fahren halt McLaren, Red Bull, Ferrari und Mercedes. Dahinter kam eigentlich immer Aston Martin, also 9., 10. Platz rum. Mittlerweile sind in diese Lücke aber vorgedrungen, mal die Alpine, mal die Racing Bulls, jetzt in Österreich waren es die Haas, die da vorne mit rumgeguckt haben. Also irgendwie verlieren sie gerade auf alle Teams im Mittelfeld ein bisschen, ja, Pace. Keine Ahnung, woran es liegt, es wird Zeit, dass mal Upgrades kommen, die was bringen. Ich denke, in Ungarn ist es soweit, da soll was passieren, das ist nicht mehr lang hin. Ob es wirklich hilft, darf man natürlich bezweifeln bei Aston Martin. Aber in der Führungsspitze hat sich da was getan. Das werden wir euch vielleicht in der Vorschau, glaube ich, mal näher erklären. Da ist vielleicht ein bisschen mehr Zeit und Platz dafür. Lawrence Stroll reicht es auf jeden Fall. Er tauscht jetzt, glaube ich, langsam munter Köpfe aus und versucht auch dadurch ein bisschen was zu bewegen. Wie gesagt, dazu mehr in der Vorschau auf den Grand Prix von Großbritannien. Kommt dieser Tage auf euch zu auf jeden Fall. Hört da auch mal rein. Wir gehen weiter zu Mercedes, würde ich sagen, oder?
Wir gehen weiter zu Mercedes. Und ist es natürlich sehr erfreulich, dass George Russell, wenn auch mit sehr viel Glück, den ersten Platz sich stibitzt hat oder abgestaubt hat, besser gesagt. Aber hat aus dem, was das Auto hergibt, natürlich das Maximum rausgeholt. Also Hamilton erstmal. Sprint-Qualifying 6., Qualifying 5., Sprint 6., Rennen 4., klingt jetzt gar nicht so schlecht, wenn man sich die vorhergehenden Dinge ansieht, die so passiert sind bei Mercedes, aber Russell kann das deutlich toppen. Der ist im Sprint-Qualifying 4. geworden, im Qualifying 3., im Sprint 4. und im Rennen, wie wir ja wissen, 1. So, bei Hamilton habe ich relativ lange überlegt, ob ich ihm nicht doch 8 Punkte geben soll. Ich gebe ihm diesmal 7. Er ist Punkte oder positionstechnisch ist es jetzt nicht welten gewesen, aber es war schon alles sehr deutlich geschlagen worden von Russell und natürlich, gewichtet der Sieg von Russell natürlich alles nochmal deutlich zugunsten von George Russell. Und ich finde, das sollte auch ein bisschen Respektabstand auch da sein. Vor allem, weil Hamilton ja auch besser kann, als er da vielleicht gezeigt hat. Man muss auch sagen, sowohl Toto Wolff als auch Lewis Hamilton haben nach dem Rennen gesagt, dass er Schaden erlitten hat. Und wir erinnern uns ja, er hat ja mit Sainz Plätze tauschen müssen wieder.
Ja.
Am Anfang, das hat ihm natürlich nicht geholfen. Plus dann im Mittelstint, was, glaube ich, ein Reifen, der jetzt dann auch nicht so wirklich dazu beigetragen hatte, weit nach vorne zu kommen. Wie dem auch sei, wenn er sich von vornherein in die Position eines George Russell begeben hätte, wenn er das geschafft hätte, ihn da praktisch hinter sich zu lassen auf der Strecke, was am Anfang ja auch gar nicht mal so unrealistisch aussah. Da war er nämlich dran, hat so ein bisschen gekämpft, auch ein nettes und schönes Ding. Da ist einmal der Lewis vorbeigegangen und direkt wieder danach der George. Ja, aber hätte, wäre, wenn. Russell hat ihn im Griff gehabt an dem Wochenende. Deswegen 10 Punkte für Russell, 7 für Hamilton. Und damit ist eigentlich von meiner Seite alles gesagt.
Dann übernehme ich und gebe genau die gleiche Punktzahl. Lewis Hamilton kriegt auch von mir 7 Punkte. George Russell hat sich auch die 10 verdient bei mir. Bei Lewis Hamilton würde ich gerne ergänzen. Er hatte noch einen Fehler drin im Rennen. Er hat Boxeneinfahrt. Bei der Boxeneinfahrt hat er die Linie überfahren. Ja. Hat eine 5 Sekunden Zeitstrafe gegeben. Und wie du schon erwähnt hast, den Schaden, der sich dazu gezogen hat, all das summiert sich so ein bisschen.
Absolut.
Deswegen denke ich, sind die 7 Punkte auch völlig in Ordnung. Grundsätzlich muss man natürlich festhalten, geht es bei Mercedes steil aufwärts. Sie waren jetzt auf 3 ganz unterschiedlichen Strecken aus eigener Kraft vorne mit drin. Das macht auf jeden Fall Hoffnung. Und wir wissen ja, für Silverstone kann Lewis Hamilton sicher noch ein bisschen was mobilisieren.
Er ist Rekordsieger dort.
Ja, er würde sicher auch noch eine ganze Menge dafür geben, da nochmal zu gewinnen. Mal gucken, vielleicht gelingt es ihm. George Russell hat sich meiner Meinung nach absolut die 10 verdient. Sie hätte er von mir auch bekommen, wenn er nur in Anführungsstrichen Dritter geworden wäre in dem Rennen. Also hätten sich Verstappen und Norris dann nicht so bekriegt, dass er abgestaubt hätte. George Russell hat alles richtig gemacht an diesem Wochenende und er hat sich immer in die bestmögliche Position gebracht. Eigentlich waren Red Bull und McLaren schneller. Das heißt, im Idealfall wäre Platz 5 eigentlich das bestmögliche Ergebnis gewesen. Gut, Sergio Perez hat mal wieder nicht abgeliefert. Dadurch ergibt sich die Optimalposition 4. Die hat er im Sprint Qualifying und im Sprint auch erreicht. Ist jeweils Vierter geworden. Im Qualifying zum Grand Prix ist er sogar Dritter geworden. Da ist nämlich Oscar Piastri mit seinem kleine Fehlerchen und der Bestrafung dann auch noch rausgefallen. Also er hatte dann letztendlich nur einen McLaren und einen Red Bull vor sich. Mehr geht nicht im Moment. Und ja, im Rennen hat er dann glücklich, aber verdient abgestaubt. Also wirklich Top-Leistung von George. Und ich kann schon mal spoilern, das ist die einzige 10, die ich vergebe heute. Die hat sich George Russell definitiv verdient. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Und wir gehen zum McLaren, oder?
Wir gehen zum McLaren,
sagst du?
Ja. Die sind inzwischen sehr nah an Ferrari dran, der WM-Wertung, in der Konstrukteurs-WM-Wertung. Da hat McLaren 268 Punkte, Ferrari 291. Red Bull ist noch ein bisschen weiter vorne mit 355, aber so wahnsinnig weit sind sie jetzt auch nicht mehr weg. Also zumindest mal, was die Konstrukteure angeht, das hängt natürlich auch sehr stark damit zusammen, dass Perez extrem underperformt. Da kommen wir auch gleich noch dazu. Aber hier, Norris, wir sind bei McLaren. Sprint-Qualifying Zweiter, Qualifying Zweiter, Sprint Dritter und im Rennen ist er ja ausgeschieden, an Rang 2 liegend, fast Erster geworden. Wir sprechen gleich nochmal ein bisschen drüber. Und Piastri, Sprint-Qualifying Dritter, Qualifying Siebter, wegen hier, ne, Track Limits, Sprint-Rennen Zweiter, Rennen Zweiter. Also für den eigentlich auch fast ein blitzsauberes Wochenende und er war ultra nah an Russell, sage ich schon, Norris dran. Ich gebe beiden 8 Punkte. Jetzt fragt man sich natürlich, okay, die sind eigentlich tipptopp gefahren, wieso denn nur 8 Punkte? Weil wenn jetzt Norris zum Beispiel gewonnen hätte, dann hätte der sicherlich auch 10 bekommen. Und Piastri hätte auch fast gewinnen können, nachdem Norris rausgeflogen ist und Verstappen da weit zurückgefallen ist. Der hätte doch vielleicht auch 9 oder 10 verdient. Ja, kann man argumentieren. Ich sag aber, auf dem Level, ja, super Ergebnisse, aber beide können es deutlich besser und es wäre wahrscheinlich nicht so schwierig gewesen, das zu toppen, was sie da gemacht haben. Also Norris hätte vorsichtiger sein müssen, das sage ich ganz klar, auch wenn ich die Schuld bei dem Crash selber bei Verstappen sehe. Also wirklich nur isoliert der Incident, wo es dann zum Crash gekommen ist. Davor hat Norris auch so ein paar unnötige Dinge gemacht, aus meiner Sicht. Und Piastri, klar, es kann mal passieren mit den Streckenlimits, gerade in Österreich, aber auch da im Endeffekt verhindert es dann aus meiner Sicht dann eine 9 oder eine 10. Aber beide wirklich grandios gefahren mit kleinen Abzügen in der B-Note aus meiner Sicht.
Ja, die kleinen Abzüge in der B-Note fallen bei mir noch ein bisschen kleiner aus. Auch hier wieder klarer Fall von Even Stevens. Ich gebe beiden Piloten, sowohl Lando Norris als auch Oscar Piastri, 9 Punkte für dieses Österreich-Wochenende. Du hast im Wesentlichen schon alles gesagt, ja. Bei Oscar Piastri ist es wirklich so, er war super nah dran. Er war zur Stelle im Sprint, als sich eine Tür aufgetan hat. Dadurch ist er glücklich, aber verdient Zweiter geworden. Ja. Und im Rennen, ja, mit ein paar Runden mehr, hätte er wahrscheinlich sogar gewonnen. Ja. Da kreide ich ihm ein bisschen an, dass er mit dem wirklich schnellsten Auto, wahrscheinlich mit dem schnellsten Auto am Wochenende, halt leider von Startplatz 7 losfährt. Das war ein winziger Fehler. McLaren hat auch versucht, die Entscheidungen anzufechten. Also die Messung war da wohl gar nicht so eindeutig und es war haarscharf. Aber gut, es ist halt so, wäre er halt 3 Zentimeter weiter links gefahren, dann hätte es überhaupt keine Diskussion gegeben. Er wäre von P3 losgefahren und er hätte das Rennen mit Sicherheit gewonnen. Hätte er auch gewinnen müssen dann, so wie das Rennen gelaufen ist. Aber hat er nicht ganz geschafft, deswegen gibt es keine 10, sondern 9 Punkte. Lando Norris, da hast du auch schon eine ganze Menge gesagt. Was im Grand Prix abgelaufen ist, finde ich alles in Ordnung, ja. Er hat ein paar Sachen gemacht, die waren, ja, vielleicht unnötig, wie du es formuliert hast, aber ich denke, im Eifer des Gefechts kann man das alles schon so machen, ja. Er hat jetzt keine richtigen Dummheiten gemacht. Den Punktabzug, den ich bei Lando Norris vergebe, der liegt am Sprint tatsächlich. Ja. Da hat er sich ein bisschen den Schneid abkaufen lassen, hat er dann wirklich Max Verstappen angegriffen. Da war er schon vorne und hat sich auch selber massiv drüber geärgert. Er hat dann ja selber gesagt, Zitat, ich bin gefahren wie ein Amateur, weil er dann einfach die Tür offen gelassen hat, sodass Max Verstappen wieder einen Gegenangriff starten konnte, sich den Platz zurückholen konnte. Dadurch hat Lando Norris Momentum verloren und Oscar Piastri ist noch durchgeschlüpft. Also ja, da hat er einen Punkt in der WM-Wertung verloren und auch einen Punkt in meiner Wertung hier. Aber ich denke, mit 9 Punkten sind Lando Norris und Oscar Piastri immer noch bestens bedient. Knapp an der Bestnote vorbeigeschrammt. Ich glaube, davon waren die Ferrari-Piloten ein bisschen weiter entfernt an diesem Wochenende,
ja,
oder?
Ja, irgendwie schon. Irgendwie schon und irgendwie auch nicht. Also zumindest mal kommen wir jetzt erstmal auf die Ergebnisse. Und zwar Charles Leclerc, Sprint-Qualifying 10., Qualifying 6., Sprint 7. und Rennen 11. Und Carlos Sainz, sein Teamkollege, wesentlich besser. Sprint Qualifying 5., Qualifying 4., Sprint 5. und Rennen 3. Und ja, der springende Punkt vor allem, zumindest im Rennen, war, dass Charles Leclerc eine Kollision mit Oscar Piastri hatte gleich in der ersten Runde und sich dann eine neue Nase dran montieren lassen musste. Am Ende der ersten Runde ist er in die Box gekommen und dann war das Ding eigentlich schon durch. Er hat insgesamt 4 Boxenstopps gemacht. Und ja, 5 Punkte für Leclerc. Schwierig zu bewerten, das Rennen. 9 Punkte für Sainz. Und Leclerc hat dann auch gemeint, also das einzig Positive, was man mitnehmen konnte, oder beziehungsweise die 2 positiven Dinge von dem Wochenende, waren einmal die Punkte, die natürlich Sainz mitnehmen konnte, die wertvoll waren für die Konstrukteursweltmeisterschaft. Und dass er ja verschiedene Setup-Konfigurationen ausprobieren konnte und viele Daten für das Team gesammelt hat. Ich glaube, das war auch der Hauptgrund, warum er dann noch so lange auf der Strecke geblieben ist, dass man dann auch noch viel tun konnte. Weil die haben ihm zwar irgendwann gesagt, ja, weißt du was, wir glauben, dass es noch für die Punkte reicht, hat aber im Endeffekt dann nicht ganz hingehauen. Und ja, klar, man lässt das Auto auf der Strecke. Muss ja auch einen guten Grund haben, laut Regeln, um zu retiren. Von daher, wann es dann bergauf geht wieder, wir werden sehen. Fred Vasseur hat gesagt, wir werden auf jeden Fall schauen, dass wir jetzt alle Augen auf Silverstone richten. Und er hat auch noch einen Satz verloren zur Sache Norris und Verstappen. Und zwar hat er gemeint, es ist definitiv sehr gut für die Popularität dieses Sports, einen so engen Kampf um die Führung zu sehen, bei dem sich die Fahrer wirklich gegenseitig pushen und letztendlich mit einem unerwarteten Sieger das Rennen endete, während es auch weiter unten im Feld ebenso spannende Kämpfe gab. Also das ist doch mal eigentlich sehr versöhnlich, wassörlich, hätte ich jetzt schon was gesagt. Wassörlich. Es ist wirklich wassörlich, der sehr Typ schön. Ist ja auch ein ziemlicher Sonnenschein und gut gelaunter Mensch. Also jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Ich habe ja Carlos Sainz, gebe ich 9 Punkte und Leclerc 5. Also, was sagst du?
Ja, ich bin ähnlich unterwegs. Ich gebe Charles Leclerc ebenfalls 5 Punkte. Carlos Sainz kriegt von mir nur in Anführungsstrichen 8. Das ist aber trotzdem ja noch eine sehr, sehr gute Wertung. Ja, aber Charles Leclerc kam einfach zu viele Fehler zusammen. Er hatte auch im Qualifying schon diesen Lapsus gehabt, dass der Motor abgestorben ist. Dadurch konnte er keine Qualizeit mehr setzen. Das war im Sprint Qualifying, ne? Da ist er ja dann von Platz 10 losgefahren. Da konnte er im Q3 einfach nichts mehr ausrichten. Und ja, im Grand Prix natürlich, das ist super dumm gelaufen. Kontakt in der ersten Runde kann immer mal passieren. Passiert natürlich leichter, wenn man dann ein bisschen im Mittelfeld rumfährt, als wenn man vorne wegfahren kann. Aber man kann sich nicht aussuchen, ja, wenn es das Auto nicht hergibt, startet man halt im Mittelfeld und dann ist man ja mehr oder weniger dem Schicksal ausgeliefert, so ein Stück weit. Und ja, wie du schon gesagt hast, direkt etliche Boxenstops hier und da Teile gewechselt. Auch der Stop gleich am Anfang, wo sie die Nase gewechselt haben, der sah auch nicht perfekt aus. Ja, das geht, das habe ich auch schon schneller gesehen. Ja, war einfach, es ist Charles Leclerc im Pech, wie so oft. Teilweise ist es natürlich hausgemacht, selbstgemacht. Aber manchmal läuft es auch einfach schief bei ihm und dann, glaube ich, lässt er sich aber auch ein bisschen anstecken davon. Ja, der Kampfgeist war schon da, ist dann gut gefahren, aber dieser Esprit fehlt dann halt. Ne? Du merkst, der Puls geht nicht mehr ganz so hoch irgendwie gefühlt und er fährt dann nicht mehr brillant. Er fährt halt und ist aber so, lustlos ist jetzt übertrieben, aber frustriert. Ja. Frustriert ist, glaube ich, das richtige Wort. Er hat dann ein bisschen resigniert und spult dann sein Programm ab und fährt halt konstant und okay, aber nicht so herausragend, wie er es eigentlich kann. Deswegen eine mittelmäßige 5, wie gesagt, ist er trotzdem in Ordnung. Bei Carlos Sainz, für ihn gilt im Prinzip weitgehend eigentlich das Gleiche, was ich zu George Russell auch schon gesagt habe. Er hat eigentlich zu jedem Zeitpunkt in jeder Session das meiste aus dem Ferrari rausgeholt. Alle Autos, die da vor ihm lagen, die waren aber von der Pace her noch eine ganze Ecke weiter weg. Deswegen gibt es halt 8 Punkte von mir. Er hat das meiste rausgeholt, er war zur Stelle, aber insgesamt war er einfach zu weit weg. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass er aus eigener Kraft da irgendwie ja, ein Podium eigentlich verdient hätte. Ja, das ist ihm dann glücklich ein bisschen in die Hände gefallen. Ich glaube, er war selbst natürlich dankbar dafür, ja, aber schon ein bisschen so, okay, dass jetzt ein Podium rausspringt, ist schon sehr glücklich für uns. Ja. Ist jetzt kein Zitat, ich denke, das ist mehr so der Eindruck, den ich dann hatte von ihm nach dem Rennen, ja, was er so erzählt hat und wie er sich verhalten hat, schien mir auf jeden Fall erleichtert, glücklich, aber im Hinterkopf spukt er bei ihm auch immer noch diese ganze Vertragskiste rum. Er wirkt ein bisschen abgelenkt auf jeden Fall. Umso schöner, dass er dann wirklich abgeliefert hat in Österreich. Er war im Sprint und im Grand Prix gleichermaßen wirklich on point und hat seinen Teamkollegen das ganze Wochenende im Griff gehabt. Mal sehen, wie es in Silverstone läuft. Dort hat Carlos Sainz sein erstes Rennen gewonnen. Mal gucken, vielleicht läuft es ja wieder gut. Vielleicht zündet das Ferrari-Upgrade ja dann doch endlich mal. Das hat ja Ladehemmung. Ja,
also dieses
Rennen ist auch seit einigen Rennen dran. Und
dieses Rennen war nichts für den Spanier. Vielleicht wird ja Silverstone dann Carlos Sainz. Also, das war jetzt der schlechte Dad-Joke. Damit gehen wir zu Red Bull. Verstappen eigentlich bis auf die Aktion, die er da gebracht hat, mit einem fast perfekten Wochenende. Sprint Qualifying erster, Pole Position, Qualifying Pole Position. Sprint hat er gewonnen und im Rennen ist er dann noch Fünfter geworden. Da war auch sehr viel Glück dabei, dass da nicht mehr kaputt gegangen ist und er das noch machen konnte. Hat er dann auf Soft dann extrem auch aufgeholt nochmal. Perez, der ist Sprint Qualifying Siebter geworden, Qualifying Achter, Sprint Achter und Rennen Siebter. Und ich muss sagen, klar, wir brauchen da jetzt nicht zum 100. Mal das Fass aufmachen, dass Perez einfach nicht die Klasse vom Verstappen hat. Aber was man schon sehen kann, dass es dieses Mal im Auto lag. Denn Perez hat diese gehobene Mittelfeldposition eigentlich in allen Sessions irgendwie belegt. Und ich glaube, so galaktisch wie ein Verstappen fährt und so deutlich wie ein Perez dahinter ist, man hat auch schon gemerkt, dass der Red Bull nicht mehr wirklich das beste Auto unbedingt ist. Auch wieder mal jetzt, es hat auch Verstappen selber gesagt, schafft es dann trotzdem, weite Teile des Rennens dann auch dann zu dominieren und zu führen. Und einem Norris, der dann mit unglaublichem Überschuss kommt, mit allen Mitteln noch Paroli zu bieten. Ich gebe Verstappen 7 und Perez 3. Ja, Perez muss man aber auch sagen, 3 ist zu wenig. Komm, ich gebe tatsächlich, das habe ich jetzt auch selber gemerkt. Also da muss ich mir jetzt selber auch mal ohrfeigen. Also ich gebe Perez 5, denn so also schlecht war er nicht. Und er hat auch, muss man ja auch fairerweise sagen, Schaden gehabt. Also am Auto, also jetzt nicht sonst irgendwo. Perez, manchmal könnte man es ja glauben, ne? Also viele, die er macht, dass er da irgendwie nicht ganz bei der Sache ist. Aber dieses Mal, glaube ich, hat er wirklich legitim im Auto zu kämpfen gehabt, primär und nicht mit sich selber. Und so hat er es auch gesagt. Also er hat auch in der ersten Runde tatsächlich sich seinen Schaden abgeholt. Er hat gemeint, dass er dann auch sehr viel gerutscht ist. Und er eigentlich auch das ganze Wochenende mit dem Setup und mit dem Auto, wie es gelaufen ist, ein Problem hatte. Max Verstappen hat gesagt, es war sehr schwer, die Reifen zu managen. Man muss wirklich schauen, dass man jetzt in Silverstone die Leistung, die Reifen und die Balance des Autos wieder in Sphären bringt, die besser funktionieren, weil das scheint so das große Problem zu sein. Zumindest laut Einschätzung von Verstappen. Und ich werde jetzt nicht weiter auf das Duell mit Norris eingehen. Das haben wir im letzten Video schon ausführlich gemacht. Wie gesagt, 7 Punkte für Verstappen, auch unter anderem deswegen. Sonst hätte ich ihm sicherlich 9 oder 10 gegeben.
So einer bist du.
So einer bin ich.
Im letzten Moment den auch umschwenken. Also, pass auf. Von mir kriegt Sergio Perez tatsächlich nur 4 Punkte in diesem Wochenende. Max Verstappen kriegt 8. Warum, wieso, weshalb? Max Verstappen war im Prinzip absolut galaktisch unterwegs, vor allem in den Qualifying Sessions. Auf dieser kurzen Strecke, wo das Feld so eng zusammen lag wie noch nie, hatte er am Ende vom Qualifying zum Grand Prix tatsächlich rund 4 Zehntel Vorsprung. Das ist unfassbar viel eigentlich. Also die Runde war auch wirklich, eigentlich war sie absolut perfekt. Die Sky-Kollegen haben die komplett seziert. Man wirklich, er hat in jeder Kurve genau den richtigen Bremspunkt getroffen, genau richtig eingelenkt. Am optimalen Punkt war er auf dem Gas unterwegs. Also wirklich unfassbar gut. Tatsächlich hätten alle seine schnellsten 4 Runden in der ganzen Qualifying Session, jeder einzelne von denen, hätte für die Pole Position gereicht. Muss man sich auch mal geben.
Es ist Wahnsinn.
Und er spult die Runden dann aber auch ab halt, ne? Also
ja, auf
wirklich
den,
on point jedes wirklich, Mal.
Ja, genau, auf den Punkt.
Ja. Bis dahin war es eine glasklare 10 von 10 wieder an diesem Wochenende für Max Verstappen. Aber wir wissen ja alle, was im Rennen passiert ist. Ich habe den Kollegen ausgiebig gerügt in unserer Highlights-Folge. Wie gesagt, klare Empfehlung an dieser Stelle. Wenn ihr sie immer noch nicht gesehen habt, unbedingt anschauen. Da gehen wir schon hart mit ihm ins Gericht, aber auch zu Recht, finde ich. Also das Verhalten im Duell mit Lando Norris war einfach komplett nicht in Ordnung. Dementsprechend gibt es halt auch Punktabzug. Nur in Anführungsstrichen 8 von 10 für Max Verstappen. Er hat das Rennen schließlich auch nicht gewonnen. Diesen Maßstab legen wir an den Max Verstappen dann ja auch an. Dafür einen Punktabzug, den anderen für sein, ich sag schon, unsportliches Verhalten, dazu stehe ich. Fand ich nicht cool.
Den zeigt ja auch so ein bisschen, was für ein galaktischer Fahrer er ist, wenn er ja, so einen Schnitzer drin hat und so eine fette Strafe kriegt und wir ihm trotzdem 8 bzw. 7 von 10 geben. Wie gesagt, wäre sonst wahrscheinlich auch wieder von mir eine glasklare 10 von 10 gewesen. Und müsst jetzt lügen, aber wir haben ja bei der nach dem ersten Saisondrittel auch mal geschaut, wer hat die höchste Durchschnittspunktzahl? Wen wundert's? Natürlich Max Verstappen bei unseren Bewertungen. Ist ja auch völlig verdient.
Das werden wir übrigens nach dem Rennen in Silverstone wieder machen. Das Rennen in Silverstone markiert nämlich die Halbzeit der Saison.
Geht jetzt schnell, ja.
Da werden wir immer wieder Bilanz ziehen und mal gucken, wer der im Kreisfahren-Champion dieses Jahr vielleicht werden kann, wer da vorne liegt. Aber soweit sind wir noch nicht. Ich bin noch bei Sergio Perez. Und ja, der arme Tropf hat ein schwieriges Wochenende. Er hat es auch selbst gesagt. Das Rennen war einfach nicht gut. Er war enttäuscht. Keine Balance irgendwie, kein Tempo. Und du hast das schon ein bisschen angesprochen. Es lag ja durchaus am Auto, ja, an diesem Wochenende. Und jetzt ist aber die Frage, ja, wenn man sich die Leistung und die Position von Perez anschaut, ist der Red Bull eigentlich vierte Kraft im Moment? Ja, also Perez fährt konstant seit vielen Rennen immer hinter McLaren, hinter Ferrari, hinter Mercedes. Ja, Max Verstappen fährt aber immer vor denen rum oder allermeistens vor denen rum, ja. Demzufolge wäre der Red Bull das schnellste Auto und auf Platz 1. Also die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. So wie Max Verstappen eigentlich überperformt, so unterperformt Sergio Perez auch. Und er kommt wieder in so eine Abwärtsspirale, irgendwie habe ich das Gefühl. Und es wird wieder lange dauern, bis er da einen Ausweg findet. Irgendwie ist der Wurm immer drin bei ihm. Ja. Er startet ganz, ganz solide in die Saison meistens. Und dann nach ein paar Rennen, nach ein paar wirklich vernichtenden Niederlagen, die ihm sein Teamkollege zufügt, lässt gefühlt so die Moral ein bisschen nach, er lässt den Kopf hängen und kommt auf keinen grünen Zweig. Immerhin, im Unterschied zum letzten Jahr, ist er jetzt einigermaßen konstant im Q3 drinnen. Ja. Auch nicht immer, aber immer öfter. Trotzdem, 4 Punkte von mir für Sergio Perez, das muss besser werden auf jeden Fall, sonst ist der Vertrag, den er da unterschrieben hat, wirklich das Papier nicht wert, auf dem er da gedruckt ist. Man munkelt ja auch schon, dass der Sitz nicht so sicher ist wie ihm dieser 2-Jahres-Vertrag oder 1+1 ist es ja eher scheinbar,
ja,
wie ihm dieser Vertrag suggerieren möchte.
Na, bei Red Bull kann das manchmal ganz schnell gehen.
Das geht immer schnell. Schleudersitz Red Bull, der Red Bull verleiht Flügel auch, wenn man auch halt negativ, nicht abliefert, dann fliegt man.
Ja, so sieht es aus.
Alles klar. Meine letzten Punkte, wie gesagt, Verstappen 8, Perez 4 und damit sind wir am Ende.
Ja, freut euch auf die Vorschau.
Dieser Folge zumindest.
Genau, ja. Also wir machen natürlich weiter mit der nächsten Folge, dann, wenn es auf den großen Preis von Großbritannien zugeht in Silverstone. Ja, freut euch mit uns drauf. Das wird bestimmt lustig. Ich erwarte die Mercedes wesentlich stärker auf dieser Strecke. Gerade in Lewis Hamilton wächst da regelmäßig über sich selber hinaus. George Russell in Topform. Für beide ist es ja der Heim Grand Prix. Für Mercedes ja auch in gewisser Weise. Das Team selber ist ja ansässig in England. Und dann natürlich McLaren. Für die ist das auch ein Heim Grand Prix. Für Norris auch. Und ja, Verstappen wird stark wie immer sein. Wahrscheinlich auch Red Bull verbessert an die Strecke rankommen. Auch für Aston Martin. Also es ist wirklich wahnsinnig viele britische Teams und Fahrer unterwegs. Es ist ein Heimspiel. Da wird man sicherlich auch versuchen, ein bisschen näher wieder in die Spitze ranzurücken. Also es wird spannend. Es gibt viel zu besprechen. Und das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Von daher, mehr von 1 ist mehr gut. Schaut beim nächsten Mal auch wieder rein. Danke und bis dann.
Dir habe ich nichts hinzuzufügen. Tschüss, Freunde. Bis zum nächsten Mal.